Seit die Menschheit Afrika verließ, vergingen geschätzte 2000 Generationen. Den Atommüll, den wir in den letzten paar Jahrzehnten produziert haben und tagtäglich weiter produzieren, wird für die nächsten 30.000 Generationen ein tödliches Risiko bleiben. Niemals zuvor hatten Menschen eine derart weitreichende Verantwortung für so viele nachfolgende Generationen. Und vielleicht hat die Menschheit nie derart versagt. Das Märchen von den guten Atomkraftwerken basiert, wie der Film ja gerade zeigte, auf einer Lüge. Und die, die nicht wider besseres Wissen gelogen haben, haben sich selbst belogen. Das macht großen Zukunftsprojekten gegenüber äußerst misstrauisch. Was zur Frage führt, ob wir überhaupt grundsätzlich fähig sind, die Zukunft mitsamt ihren Risiken langfristig zu planen. Unser Thema heute bei Skobel. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Wenn wir uns also heute mit der Frage befassen, ob und inwiefern wir überhaupt die Zukunft planen und damit die Risiken der Zukunft einigermaßen realistisch einschätzen können, dann haben wir es keineswegs mit einer rein theoretischen Fragestellung zu tun. Es geht um höchst praktische Dinge, ums Überleben, nicht nur mit Blick auf die Atomenergie. Klima, Umwelt und Ressourcenfragen, Nahrung, all das ist für die Zukunft entscheidend. Aber hat unsere Gegenwart eine Zukunft? Beginnen wir mit einem Blick zurück, um unser Heute besser verstehen zu können. Und das Gestern war natürlich wunderschön. Man träumte den Traum von der friedlichen Nutzung der Kernenergie und vom gezähmten Atom.
Ein großes Projekt von deutschen Politikern und Physikern war nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Strom durch saubere Energie. Statt dreckiger Kohle oder Wasserkraft soll zukünftig die Kernspaltung für viel Energie sorgen. Andere Länder bauen bereits ihre ersten Atommeiler. Ab 1955 darf endlich auch Deutschland einsteigen und gründet ein Jahr später ein Atomministerium. Franz Josef Strauß wird zum Minister für Atomfragen berufen.
Die Atomkraft kann die Menschheit in ein neues, sicherlich kein goldenes, aber ein besseres Zeitalter führen.
Es geht uns aber wohl darum, für das deutsche Volk den mühsam wieder gewonnenen Platz unter den Industrienationen dieser Welt zu behaupten und zu sichern.
Deutschland blickt in die Zukunft. Das Land will den Anschluss an die neue Energie nicht verpassen. Deshalb baut RWE bei Kahl in Unterfranken zügig das erste Atomversuchskraftwerk. Der Reaktor kommt aus den USA, genauso wie die Kisten Uran, dem radioaktiven Brennstoff. Um Ängste in der Bevölkerung zu zerstreuen, beteuert das Atomministerium, alles ist sicher, eine Atomexplosion unmöglich. Der Wunderstoff Uran wird öffentlich als harmlos gepriesen.
Hier in diesem Raum ist es gelagert. Natürlich darf nicht jeder Unbefugte hier hereintreten. Es ist Kontrollbereich. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Uran nun besonders gefährlich wäre. Hier vorne sehen wir es in seiner metallischen Form gegossen, in die Form dieser Blöcke. Und sie unterscheiden sich äußerlich kaum von Eisen oder von Blei.
1961 liefert Kahl Strom zum ersten Mal ans Netz. Der große Traum wird wahr. Einer der Kraftwerktechniker der ersten Stunde ist Alfred Reisert. 45 Jahre arbeitete er in Kahl. Das Kraftwerk war sein Leben.
Ja, hier sieht man die Tafel, die in der Hauptschaltwanne installiert war, mit der wichtigsten Funktion, wie der Betrieb zurzeit läuft. Und hier sieht man die Zelle, die im Betrieb ist. Wir hatten also den Eindruck, dass die Technologie sicher war. Angst hat nie vorgeherrscht im Kraftwerk, von den Mitarbeitern schon gar nicht, weil die Sache verfolgt haben. Wir wussten, dass alles gut überwacht wird, wir wussten, dass wir einen Strahlenschutz haben.
Die Gefahren glaubt man im Griff zu haben. Über die Sicherheit der Anlagen macht man sich wenig Gedanken. Schließlich bewacht das Kraftwerk ein Rentner.
Am Anfang war Bewachung mit dem Rentner. Und für jeden war das Kraftwerksgelände offen. Jeder konnte gehen und kommen, wie er will, hat auch Informationen bekommen, wie er wollte. Das war einzig locker.
Ein Freizeitausflug auf dem Kraftwerkgelände. Heute unvorstellbar. Erst einige Jahre später werden strengere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Ein Störfall im Jahre 1965, der zur ernsthaften Bedrohung für das Rhein-Main-Gebiet hätte werden können, wird verschwiegen. Später werden weitere Störfälle bekannt. Trotz dieser Probleme leitet Karl die Ära der deutschen Atommeiler ein. Weitere und größere AKW gehen in ganz Deutschland ans Netz. Seit Ende der 70er Jahre regt sich der Widerstand gegen die Atomenergie. Das Zukunftsmodell Atomkraft schürt Zukunftsängste. Bürger sehen in der neuen Energie unabsehbare Gefahren. Plötzlich gilt die Atomkraft als Bedrohung und die große Frage lautet bis heute: Wohin mit dem radioaktiven Müll? 1985 wird das AKW Karl nach 25 Jahren Betrieb stillgelegt. Wegen der hohen Radioaktivität ist der Abriss kompliziert. 2010 erst wird das letzte Gebäude des Atomkraftwerks abgerissen. Der Abbau dauert fast genauso lange wie der Betrieb des Reaktors. Und mit 150 Millionen Euro kostet er mehr als der Bau selbst. 1000 Kubikmeter radioaktiver Abfall bleibt. Und niemand weiß, wo er endgültig landen wird.
Das Problem ist nicht nur, dass niemand weiß, wohin mit dem tödlich radioaktiven Müll von Karl. Niemand weiß, wohin überhaupt mit dem gesamten radioaktiven Abfall, den wir bis heute produzieren. Bis 2031 sollen wir ein Endlager gefunden haben. Sicherheit für 30.000 Generationen, allen Meteoriteneinschlägen, Erdbeben, Klimakatastrophen, Terroranschlägen und noch ungeahnten Phänomenen zum Trotz. Und wer zahlt all das? Der Bundesgerichtshof hat gerade eben den Versuch der Politik für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt, durch die sogenannte Brennelementesteuer von 2011 bis 2016 doch noch ein wenig Geld aus den Atomunternehmen in die öffentlichen Kassen umzuleiten, bevor es dann richtig teuer wird. Denn die Entsorgung der AKWs wird teuer für die Öffentlichkeit. Nun muss sie mehr als 6 Milliarden Euro, nämlich die gesamte Brennelementesteuer plus Zinsen, zurückzahlen. So viel zur Zukunft und damit jetzt zu meinen Gästen. Ich begrüße herzlich Armin Grunwald. Guten Abend.
Guten Abend.
Physiker, Philosoph, Professor für Technikphilosophie und Technikethik an der Universität Karlsruhe, Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Und Sie interessieren sich für die Frage, wie wir Nachhaltigkeit verstehen und umsetzen können. Und ich begrüße Armin Nassé. Guten Abend.
Guten Abend.
Studierter Erziehungswissenschaftler, Philosoph und Soziologe, Professor für Soziologie an der LMU München. Sein gerade erschienenes Buch »Die letzte Stunde der Wahrheit« befasst sich mit der Frage, wie wir eine komplexe Welt verstehen und dann auch steuern können. Herr Grunwald, Sie waren ja von 2014 bis 2016 Mitglied der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe. Wie schwierig ist das denn, diese Suche nach einem atomaren Endlager?
Also ich würde schon sagen, es ist eine der großen Herausforderungen, die wir heute haben. Und das liegt nur zum Teil an den faktischen, an den sachlichen, an den technischen, an den, sagen wir, chemischen und geologischen Problemen. Es liegt zu einem guten Teil an einer Geschichte von 40 Jahren, in der in Sachen Endlagerung nicht viel gelungen ist, wo viel Vertrauen zerstört worden ist, wo es Versuche des Staates gegeben hat, mit staatlicher Gewalt Dinge durchzusetzen. Ich denke, viele werden sich an die Castortransporte erinnern, wo man dann irgendwie 10.000 Polizisten gebraucht hat, um diese Blechdosen, ich sag's mal so, bis zum Zwischenlager in Gorleben zu bringen. Es ist viel Vertrauen verspielt worden und die Endlagerkommission hat vor allen Dingen unter dieser Vergangenheit gelitten. Immer wenn wir uns um die Zukunft Gedanken gemacht haben, also für ein Verfahren, wie können wir das denn schaffen, das ging bei allen Kontroversen einigermaßen. Immer wenn es um eine Bewertung der Vergangenheit ging, dann ging irgendwie nicht mehr viel.
Aber wenn man jetzt für die Zukunft so ein Verfahren in die Wege bringt, um die Vergangenheit wissend, muss man da nicht ein Verfahren wählen, was sich praktisch im Lauf des Verfahrens auch ändern kann?
Genau. Also da haben wir gelernt aus den letzten Jahrzehnten, dass man solche komplexen Verfahren nicht planen kann, wie man so einen Plan eben macht mit einzelnen Schritten, die man nacheinander abarbeitet. Und dann kommt man hoffentlich im Plan dann am gewünschten Ergebnis aus. dass das auch bei manchen Großbauvorhaben ziviler Art nicht klappt, das ist bekannt.
Ja, Flughäfen und solche Sachen.
Hier kommt noch eine erhebliche Komplexität hinzu, wenn wir Standortauswahlverfahren haben, die Bevölkerung, die Regionen, die Interessen und so weiter. Richtig eine komplizierte Geschichte. Und das heißt, ein solches Verfahren kann man nicht durchplanen von heute. Man kann es auf eine Schiene setzen. Man kann es mit Verfahrenselementen sozusagen bestücken. Man kann ihm auch Kriterien an die Hand geben, Sicherheitskriterien vor allen Dingen. Aber dann muss das Verfahren sozusagen selbst lernend sich weiterentwickeln können.
Also vielleicht bin ich ja Idealist und komme nur deshalb zu dieser Frage. Aber ich frage mich tatsächlich, wie vernünftige Leute sich eine solche Technologie ausdenken können, die einen absehbaren Abfall produziert, mit dem wir noch auf lange Sicht hin riesige Probleme haben, und macht das einfach, ohne dass dieses Problem gelöst ist. Und sagt dann auch noch, was die gesellschaftliche Verantwortung angeht, naja, mal gucken, wie wir das finanzieren, aber irgendwie wird das die Gesellschaft schon machen. Heißt das, Herr Nasseh, dass eigentlich unsere ganze Strategie, mit Hilfe von Vernunft solche Sachen zu lösen, wenig hilfreich ist?
Na gut, zu Vernunft gibt es wenig Alternativen. Man könnte jetzt nicht sagen, lass uns doch lieber mit Unvernunft versuchen. Aber wie Herr Grunwald ja auch gerade schon gesagt hat, es ist sehr schwierig zu sehen, dass wir eine Gemengelage haben, in der nicht nur unterschiedliche Interessen, sondern auch ganz unterschiedliche Instanzen beteiligt sind. Und das ist ganz wichtig, die je in Gegenwarten aufeinander reagieren. Also wenn man sich vorstellen würde, man hätte eine Lösung, eine technische Lösung, eine geologische Lösung, dann selbst dann wäre es fast unmöglich, das eins zu eins umzusetzen, weil die Widerstände, könnte man sagen, der Gesellschaft relativ groß sind. Es spielen juristische, es spielen naturwissenschaftliche, es spielen politische, es spielen regionale, es spielen zum Teil vielleicht sogar ästhetische und mediale Fragen eine Rolle. Und all diese Gemengelagen produzieren eigentlich ganz unterschiedliche Vernünfte, könnte man fast sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen gleichzeitig alle Unsinn machen, sondern jeder hat aus seiner eigenen Perspektive durchaus ein Problem, das er oder sie löst. Und in dieser Lösung entstehen dann neue Probleme an anderen Stellen. Und das ist fast eine Parabel auf eine moderne Gesellschaft, bei der wir ja eigentlich, selbst wenn wir wüssten, was wir tun müssten, nirgendwo einen Punkt haben, wo wir den einen Hebel finden, an dem alles gemacht werden kann.
Das verstehe ich, aber wenn ich doch um so ein Problem weiß, dann mache ich doch eigentlich Folgendes, dass ich sage, ich gehe jetzt mal kleine Schritte. Weil nur wenn ich kleine Schritte gehe, kann ich auch Folgen besser abschätzen und kann dann korrigierend eingreifen.
Ja, schon. Aber ich denke, wir müssen auch die Zeit damals berücksichtigen. Das, was Sie gerade gesagt haben, sagen wir heute mit den ganzen Erfahrungen in der Zwischenzeit. Damals, ich meine, der Film hat das ja auch schön gezeigt, nach der moralischen und nationalen Katastrophe der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs, auch der ökonomischen Katastrophe, war die Atomenergie so etwas wie ein Neuaufbruch in eine gute Zukunft für ganz viele Leute, vor allem aus den Eliten, aber nicht nur. Man hat ja über Atomautos, Atomflugzeuge, Atomheizungen fantasiert. Das Atomium in Brüssel ist vielleicht sozusagen das Symbol dieser Zeit. Und man hat in dem ganzen Optimismus, in dem Überschwang, dann nicht die Sache bis zum Ende gedacht. Also was wir heute in der Technikfolgenabschätzung machen, Lifecycle-Thinking, ein Lebenszyklus von Technologien bis zum Ende zu denken, bevor man sie in die Welt setzt, das hat man in der Tat so nicht gemacht. Und das war eine andere Zeit, würde ich sagen.
Ich finde es sehr wichtig zu sehen, dass diese technische Lösung Atomkraft, Nukleartechnologie eben ganz unterschiedliche Probleme lösen sollte. In dem Film haben wir ja sehr schön gesehen, dass so etwas wie eine Art von organisatorischem Zugzwang entsteht. Natürlich glauben die Leute, die daran arbeiten in dem Moment, dass das alles gut gehen wird, weil der Alltag ja eigentlich auch ganz gut geht. Man geht jeden Morgen hin, es passiert jeden Morgen das Gleiche. Die Vögel zwitschern bisweilen auch. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass offenbar da etwas nach einem Programm abgespult wird, was offenbar richtig funktioniert. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz löbliche Sache. Also stellen Sie sich mal vor, Gesellschaften wären so, dass wir jeden Tag die Strukturen neu erfinden müssen.
Klar, das geht nicht.
Also insofern muss man sagen, ist es natürlich außerordentlich schwierig, in komplexen Gesellschaften nicht wirklich fehlerfreundliche Systeme zu haben, bei denen man dann sagen muss, gut, wenn wir jetzt nicht so genau wissen, wie das weitergeht, muss man es womöglich stoppen. Aber wie kann man es eigentlich stoppen, weil ja wieder unterschiedliche Instanzen daran beteiligt sind?
Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber ich will ja lernen aus der ganzen Sache. Und wenn ich mir im Film zum Beispiel Strauß angucke, dann merke ich einfach, da argumentiert jemand mit Macht. Und das Interesse, was er hat, das eigene Interesse, das auch ein ökonomisches Interesse ist, das koppelt sich mit dieser Macht.
Wenn Sie es verhindern wollen als Politiker, müssen Sie das auch mit Macht machen. Also einem Politiker bleibt gar nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Und Strauß hat das ja ganz hübsch beschrieben, dass es viel weniger um die Energie als um die, sagen wir mal, Reputationsfrage geht, wieder zu den zivilisierten Völkern zu gehören, die weniger Kohle und mehr Uran verwenden. Also um es mal auf so eine etwas fast alberne Formel zu bringen.
Genau, und die Energiekonzerne, die waren damals nicht begeistert. Die mussten von der Politik geradezu genötigt werden, sich mit dieser neuen, ihnen auch unbekannten und ihnen erst einmal auch unheimlichen Technologie zu befassen.
Und sie mussten investieren erstmal. Ja. Was jetzt ja, was den Abbau jedenfalls angeht, so wie es aussieht, ja wahrscheinlich wirklich die Öffentlichkeit bezahlen muss. Weitgehend.
Das Wort weitgehend hängt davon ab, wie groß die Kosten letztlich sein werden. Es gibt ja, ich glaube, 24 Milliarden Euro Rücklagen. Die sind ja auch gesichert worden, damit die nicht bei einer Insolvenz oder so irgendwie abhanden kommen könnten. Also das ist schon mal was. Allerdings, der Film hat es auch gezeigt, die Kosten, die Zeitdauer, die Ressourcen, die man braucht, um das bis zu einer grünen Wiese zurückzubauen,
sind teurer
ganz
als
erheblich.
Der Bau. Ja. Ja.
Und selbst so eine einfache Frage wie die Finanzierung ist schon außerordentlich komplex. Ja, also was wird eigentlich wo eingepreist? Also wenn der Atomstrom das gekostet hätte, was er gekostet hat, dann wäre das Licht jetzt aus hier. Also das ist sozusagen doch eine spannende Geschichte, dass das bereits relativ komplex ist. Dazu kommt eigentlich noch, dass man auch das Rückbauen gewissermaßen finanzieren muss. Und das Spannende an dem Rückbauen ist, dass man das mit etwas macht, was sozusagen die Logik des Ökonomischen außer Kraft setzt, weil man wird damit kein Geld verdienen. Mhm. Also womit man kein Geld verdient, ist es schwieriger zu investieren.
Die Sachen, die muss ja immer die Öffentlichkeit bezahlen. Die Sachen, mit denen man kein Geld verdienen kann.
Die Öffentlichkeit hat nur nichts. Das sind halt wir. Ne?
Das sind wir. Es mag Ihnen unbedeutend vorkommen, meine Damen und Herren, aber wenn Sie schon länger Auto fahren, und Auto zu fahren ist ja eine der ungeheuer klugen, zukunftsträchtigen und garantiert lügenfreien Beschäftigungen in der Moderne, dann wissen Sie, dass Sie heute selbst nach einer längeren Autobahnfahrt nur ein paar Insektenleichen auf der Windschutzscheibe haben. Früher war die gesamte Scheibe gelb und Sie mussten den Chitinschmier regelmäßig entfernen. Was daraus folgt? Es gibt weniger Insekten. Forscher sagen zwar, dass nette Tiere wie zum Beispiel die Malaria-Stechmücke wieder in unseren Breiten heimisch wird. Dafür aber verschwinden Bienen, Hummeln und andere Insekten, ohne deren Bestäubungsarbeit wir langfristig Obst, Nüsse und vieles andere vergessen können. Wir sehen das, aber handeln nicht. Warum ist das so? Ist Umdenken wirklich so schwierig und problematisch, wie es scheint?
Zu seinem 75. Geburtstag warnte kürzlich Stephen Hawking: Wir befinden uns am gefährlichsten Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Schon in 100 Jahren, so der Physiker, werden wir eine zweite Erde brauchen. Von den uns bekannten Arten sterben jährlich im Schnitt 30.000 Arten aus. 3 Arten pro Stunde. Je drastischer sich die Umwelt verändert, desto schwieriger wird es für die Arten, sich anzupassen und zu entwickeln. Welches Schicksal erwartet unsere Weltgemeinschaft vielleicht schon in absehbarer Zeit? Die Situation heute: globale Naturzerstörung und Umweltverschmutzung. Ungebremstes Anwachsen der Weltbevölkerung. Katastrophale Auswirkungen des Klimawandels. Kriege und Konflikte. Globale Verteilungskämpfe um schwindende Ressourcen. Haben wir nicht Bibliotheken vollgeschrieben mit Warnungen über die Zukunft? Ein Cassandra-Buch folgte dem nächsten. Ist das 21. Jahrhundert tatsächlich das letzte Kapitel des selbstverschuldeten Niedergangs der menschlichen Zivilisation? Der Menschheit fällt es schwer, umzudenken. Der Philosoph Hans Jonas schrieb: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Aber welches Leben?
Der Mensch ist evolutionsgeschichtlich daran gewöhnt, dass er in Sippen lebt, in der Familie, in größeren Sippen, in Dörfern, in kleinen Städten. Und darauf projiziert er sein Wohlergehen.
Rainer Klingholz, Direktor am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, glaubt, dass der Mensch nur in einem überschaubaren sozialen und zeitlichen Rahmen einigermaßen verantwortungsvoll planen und handeln kann.
Aller Erfahrung nach passt die Mischung Vernunft und Homo sapiens relativ schlecht zusammen. Wir können uns sehr viele Dinge erklären, die gefährlich für uns sind, für uns als Person, als Individuum, aber auch als Gesellschaft, als Weltgesellschaft. Der Wissensstand war nie so groß, wie er heute ist in Sachen Klimaveränderungen, aller globalen Umweltveränderungen. Aber die Handlungsfähigkeit ist in keinem Sinne mitgewachsen.
Eine Konferenzindustrie hat sich entwickelt, unfähig, wichtige und nötige Entscheidungen zu treffen. Die Komplexität der kommenden Weltkrise ist für einzelne Institutionen unüberschaubar geworden. Zu viele Probleme, zu viele Informationen, zu wenig Lösungsansätze stehen partikularen Interessen gegenüber. Kann uns das nachhaltige Wachstum noch retten, während uns die Zeit davonläuft?
Nachhaltiges Wachstum ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn Wachstum heißt, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, den Umsatz an Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen. Und das bedeutet einen höheren Ressourcenverbrauch, Rohstoffverbrauch. Auch wenn man das grün aufhängt.
Die Welt bewegt sich in einer Wachstumsfalle. Während die Industrieländer unter sinkendem Wachstum leiden, verzeichnen einige Entwicklungsländer hohe Wachstumsraten auf Kosten von Klima, Umwelt und Ressourcen.
Da gibt es keine Alternative dazu. Wir können den armen Ländern ja nicht sagen, bleibt jetzt bitte arm, weil wir haben so viel Dreck gemacht, dass ihr euren Dreck können wir da nicht auch noch brauchen. Denn dann würde erstens dort die Bevölkerung weiter wachsen, das würde die Länder weiter in den Untergang reinziehen und wie wir heute wissen über die Migration, über die Flüchtlinge natürlich diese sozialen Probleme auch bis nach Europa bringen.
Der 2015 verstorbene Soziologe Ulrich Beck sieht in seinem letzten Buch »Die Metamorphose der Welt« die Chance für eine sanfte Transformation vertan. Seine Prognose: Heraufziehende Katastrophen wie die Klimaerwärmung führen zu einem radikalen Umbruch. Wir leben in einer Weltrisikogesellschaft. Seine Vision: Die Krisen können nicht mehr national, sondern nur noch durch eine kooperative Weltgemeinschaft gelöst werden. Daraus entsteht ein neues Gleichgewicht, das Kriege unmöglich machen könnte. Ist so etwas zu naiv gedacht?
Das ist sehr evolutionstheoretisch gedacht, denn die biologische Evolution funktioniert genauso. Und ich glaube, dass die soziale Evolution auch so funktioniert.
Die Evolution funktioniert über Anpassung und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Wer wird sich besser anpassen können? Bäuerliche Gemeinschaften, die bis heute traditionell leben und arbeiten? Oder unser Weltwirtschaftssystem, das nur durch endloses Wachstum existiert? Wenn alles einer Verwertungslogik unterworfen wird, führt dieses System nicht zwangsläufig in die Katastrophe?
Erfahrungsgemäß lernen wir am besten aus Krisen, aus Katastrophen und nicht aus der Vernunft.
Es bleibt offen, ob die apokalyptischen Reiter zum Besseren führen oder ob der Mensch unbelehrbar verschwindet. Hans Jonas schrieb bereits im letzten Jahrhundert: Der schlechten Prognose den Vorrang zu geben gegenüber der guten, ist verantwortungsbewusstes Handeln im Hinblick auf zukünftige Generationen.
Herr Kuhn, der Schlüsselbegriff für eine tolle Lösung heute ist ja der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammende Begriff der Nachhaltigkeit. Nun haben wir eben gerade gehört, nachhaltiges Wachstum gibt es eigentlich nicht. Und führt uns dieser Begriff der Nachhaltigkeit wirklich weiter? Hilft er uns?
Ja, er hilft. Er ist immer wieder totgesagt worden. Und was ich schon einmal als positiv finde, er ist nicht tot. Er ist immer wieder, weil er diese Kraft hat, eine Negativdiagnose unserer Gegenwart, so kann es nicht weitergehen, das wurde ja sehr deutlich gezeigt, mit einer positiven Vision zu verbinden, einer besseren Welt, in der zum Beispiel Naturverbrauch von Wirtschaftswachstum entkoppelt wird. Und da würde ich auch der These überhaupt nicht zustimmen wollen, dass nachhaltiges Wachstum ein Widerspruch in sich selbst ist. Es kommt darauf an, dass das Wachstum so gestaltet wird, dass der Naturverbrauch dabei nicht steigt. Das geht ja durch technische Effizienz. Trotzdem, ein Problem ist natürlich drin. Oft kommt die technische Effizienz dann nicht der Umwelt zugute, sondern, das schöne Beispiel ist das Auto. Ja. Ja, Sie hatten es eingangs genannt. Ich nutze es mal in anderer Hinsicht. Was die Ingenieure da geleistet haben an Effizienzsteigerungen, wenn man die heutigen Motoren mit denen aus den 60ern vergleicht, unglaublich. Trotzdem ist die Verbrauchs- und Emissionsbilanz nicht toll, weil heute sind die Autos stärker, schwerer, haben lauter Luxusteile in sich, die SUV-Welle und so weiter. Das heißt, der technische Fortschritt war großartig über die letzten Jahrzehnte in dem Feld. Aber wir haben das nicht genutzt, um die Umwelt weniger zu belasten, sondern packen mehr Luxus in die Autos. Also da liegt das eigentliche Problem.
Was ja von der Analyse her bedeutet, wir haben es immer mit parallelen Interessen oder parallel existierenden Konflikten zu tun. Also zum Beispiel Emission, Luxus, Wachstum und so weiter. Sie sagen in Ihrem Buch, Herr Nassé, dass wir Menschen eigentlich alles immer kontextualisieren. Und das heißt, die Dinge hängen davon ab, wie wir sie betrachten. Also gibt es auch keinen einheitlichen Lösungsrahmen, keine einheitlichen Problemlösungsstrategien. Aber was machen wir dann?
Also es ist ja schon ganz interessant, wenn wir unsere eigene Sprache mal angucken. Wir haben vorhin ein bisschen gescherzt zu sagen, bei solchen Sätzen sollte das Subjekt zum Prädikat passen. Das Subjekt ist oftmals eine Art von ein plurales Subjekt. Wir. Die Menschheit soll umdenken.
Ja gut, und weil ich alleine kann es nicht.
Naja, also alleine können Sie es vielleicht viel einfacher, auch, als die Menschheit es kann. Und das ist vielleicht genau der Punkt. Und was heißt das, dass die Dinge komplex sind? Das heißt eigentlich, dass gleichzeitig unterschiedliche Prozesse ablaufen, die in Wechselwirkungen aufeinander bezogen sind und nicht eindeutig kausal. Und wenn man das mal aufdröselt, muss man sagen, dass der Einzelne, der natürlich umdenken kann, das immer in seinem Kontext macht. Also immer. Also das wunderbare Beispiel, dass Automobilmotoren heute so wunderbar effizient sind, ist ja ein technischer Fortschritt, nützt aber am Ende für dieses Gesamtproblem nichts. Relativ wenig. Aber vielleicht nützt es insofern, als man darin ein paar technologische Dinge gelernt hat, die man womöglich anders einsetzen kann. Und ich habe, meine eigene Sprache ist eigentlich auch falsch. Ich sage jetzt Mann und ich sage nicht wir, weil man damit sozusagen ein bisschen dekontextualisieren kann, dass es eben dieses Gesamtsubjekt, diese Gesamtvernunft nicht gibt. Und ich glaube, dass das auch ein intellektuelles Missverständnis vielleicht von Leuten wie uns ist, die am Schreibtisch über Dinge nachdenken können, wie wir uns sozusagen die Lösungen für die Welt vorstellen. Aber die Welt in ihren Checks and Balances, in ihrer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Prozesse, sich dem bisweilen entzieht. Und das heißt nicht, dass man keine Probleme lösen kann. Vielleicht braucht man andere Tools, um mit diesen Problemen tatsächlich umzugehen. Insofern sind vielleicht auch manchmal die Diagnosen zu stark. Wir haben es im Film ja gerade gesehen. Es hat sich ja geradezu so angehört, als lohnte es sich gar nicht, groß Energie darin zu verwenden, die Dinge zu lösen, weil ohnehin alles den Bach runtergeht. Das haben unterschiedliche Stationen der Menschheit von sich immer wieder gedacht. Und es gab ja Hinweise darauf, dass es nicht weitergeht. Denken Sie an Pestepidemien, denken Sie an Kriege, denken Sie an Katastrophen des letzten Jahrhunderts, die uns ja doch alle sehr, sehr deutlich vor Augen stehen. Und trotzdem ist es weitergegangen. Zum Teil unter größten Kosten. Das wird jetzt auch große Kosten produzieren. Mhm. Aber diese Gegenwartsorientierung des Handelns, das dürfen wir nicht, jetzt sage ich wir, das darf man nicht, das sollte nicht aus dem Blick geraten.
Ich freue mich, dass Sie auch beim Wir gelandet sind.
Ja, und ich meine, man darf ja auch nicht übersehen, klar, wir haben vielleicht nicht genug gelernt, nicht schnell genug gelernt. Wir haben vielleicht noch längst nicht genug umgesteuert. Aber in vielen Bereichen ist auch viel passiert. Seit den 70er Jahren, also beispielsweise früher galt als ein Dogma, 3% Wirtschaftswachstum sind auch 3% mehr an Energieverbrauch. Das gilt nicht mehr, das ist abgekoppelt. Das ist ein kleiner Erfolg. Wenn ich an die vielen lokalen Initiativen denke, also es ist wirklich viel passiert. Auf lokaler, regionaler, teils nationaler Ebene. Das große Problem ist natürlich unser Globus.
Was ja wieder die Frage auf den Plan ruft nach einer einheitlichen Problemlösungsstrategie. Und wenn Sie eben gesagt haben, naja, die gibt's eben nicht, es gibt die unterschiedlichen Teilinteressen und die kann man nicht versöhnen, dann ist doch die Antwort, die wir als Gesellschaft auf dieses Problem gefunden haben, zu sagen, na gut, Demokratie, das ist sozusagen das fairste Spiel der Kräfte immer noch. Das ist nicht reines Machtspiel. Jetzt zeigt sich aber, dass so jemand wie Donald Trump mit sehr unlauteren Mitteln innerhalb eines demokratischen Systems Mehrheiten organisieren kann und sehr gut organisieren kann.
Aber auch die Demokratie ist ein komplexes Geschehen. Ja? Also in der Demokratie setzen sich nicht unbedingt die sachlich richtigsten Dinge durch, sondern die am meisten Legitimation bekommen, im besten Falle. Und das ist ja doch auch wieder sozusagen das Problem. Wie soll man das lösen? Soll man sagen, dann lass uns doch möglichst dafür sorgen, dass die Leute das sachlich Richtige wählen. Gerade haben wir darüber diskutiert, dass das sachlich Richtige nicht so einfach oder so eindeutig zu formulieren ist. Und insofern ist es natürlich, wie Winston Churchill so schön gesagt hat, eine sehr unvollkommene, aber immer noch die vollkommenste Form, wie wir zu politischen Entscheidungen kommen. Und das Gleiche gilt ja auch für andere Entscheidungen. Das gilt für ökonomische Entscheidungen. Warum kommt die Autoindustrie mit der Elektromobilität nicht aus dem Quark? Weil es schwierige unternehmerische Entscheidungen sind. Warum warum lenkt der Staat nicht stärker und sagt, ihr müsst dort investieren, weil man dann wieder entsprechende Kosten hat? Also man,
das
wir sind
ja
auf dieser Einheitlichkeit. Ich glaube, wir brauchen eine Einheitlichkeit im Hinblick auf eine Denkungsart, bei der wir feststellen, dass wir womöglich über so ein Role-Taking rauskriegen müssen. Was sind eigentlich die Vermögen der unterschiedlichen Leute, etwas zu tun, um daraus dann Strategien zu entwickeln?
Die wir ja selbstkritisch hinterfragen müssen.
Natürlich.
Denn ich finde das sehr freundlich, wenn Sie sagen, das sind schwere unternehmerische Entscheidungen für die Autoindustrie. Ich würde es etwas anders formulieren und sagen, dass das Machtinteresse und das Profitinteresse wurden gestört.
Also das ist ja gar nicht so freundlich gemeint, weil ich von vornherein davon ausgehe, dass eine unternehmerische Entscheidung eigentlich nichts anderes im Blick hat als genau das.
Ja.
Was denn
ja.
sonst?
Und beim Thema Demokratie, ich meine, Trump ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es prominente Klimaforscher, die sagen, dass die Demokratie als komplexe, mühsame Aushandlungsform nicht geeignet ist, mit dem Klimawandel umzugehen und fordern eine Ökodiktatur. Ja, das auch von der Seite kommt die Diagnose, geht so nicht.
Ich meine, das ist jetzt ein Wort, ich wollte jetzt gar nicht dieses Feld aufmachen, aber wenn ich mir China mit 1,4 Milliarden Menschen ansehe und viele Menschen, die wissen, sie haben ein massives ökologisches Problem. Die leiden darunter. Da landen wir wieder beim Wir. Wer ist dieses Wir? In dem Fall ist es die Partei. Und die Partei führt einen Entschluss rigoros durch. Und manchmal denke ich, ich gebe es zu, ich schwanke da hin und her. Ich habe keine klare Meinung.
Also, vielleicht gibt es ganz listige Lösungen. Also vielleicht könnte das für China ja ganz interessant sein, jetzt eher auf Ökologie zu setzen, weil
tun
die Amerikaner es nicht tun.
Ja, aber tun
das
die
ist
ja.
Doch, naja, aber genau, weil die Amerikaner es nicht tun. Und das ist ja vielleicht sozusagen auch ein politisches Motiv, das über die Hintertür womöglich wieder wirkt.
Ja, Moment, darum ging es ja nicht. Es ging ja um den Prozess der Durchsetzung.
Ja.
Der ist in Amerika ein demokratischer, würden wir alle sagen. Ja. Der ist in China im Moment kein demokratischer. Ja. Es ist sozusagen für die gute Sache, weil sie erkannt haben, da ist ein Riesenproblem. Aber es ist kein demokratischer Prozess.
Nein. Trotzdem werden sie es nicht eins zu eins durchsetzen können. Also selbst dort, wo man sozusagen noch mit dem, wie soll man sagen, mit dem Schwefelduft kommunistischer Parteien regieren kann, ist es nicht so einfach, diese eins zu eins die Dinge durchzusetzen, weil eine dynamische Wirtschaft und jetzt auch eine dynamischere Mittelschicht, die entsteht, natürlich wiederum Gegenkraft
hat. Und ich meine, da kollidiert sozusagen der Wunsch nach einer effizienten, guten Entscheidung, letztlich die Sehnsucht nach dem guten Diktator, der das regelt und dann auch alles zu einem guten Ende bringt, mit dem normativen Bild einer Gesellschaft freier Menschen, die ihre Interessen haben und aushandeln und mühsam dann zu gemeinsamen Aushandlungsergebnissen auch kommen. Also ich bin da ganz klar normativ auf der Seite der Demokratie. Mhm. Und ich glaube, dass wir zumindest in westlichen Ländern auch damit im Endeffekt die besseren Ergebnisse bekommen, trotz der ganzen Mühen.
Mhm. Zukunft muss smart und digital sein, natürlich. Was erfolgreich ist, das definiert das Silicon Valley mit seinen Heilsversprechen. Dabei hat der Erfolg der schönen neuen Welt im Valley mit Kriegstechnologie, Militär und Geld aus der Rüstungsindustrie begonnen. Die Träume, die seitdem bis heute dort verkauft werden, landen weltweit und zielsicher im Kopf von jedem Einzelnen von uns. Im Silicon Valley sind die begehrtesten Unternehmen zu Hause. Warum? Weil sich im Valley Technologie und Geld auf eine Weise paaren, die einfach traumhaft ist.
Silicon Valley. Ursprung und immerwährender Quell digitaler Freude und Innovationen. Viele kreative und innovative Köpfe prägen den Mythos des Valley. Es sind die Visionäre und Andersdenker, die man automatisch mit den Innovationen ihrer Unternehmen verbindet und den grundlegenden Veränderungen unserer modernen Welt. Dass Millionen unbekannter Entwickler die eigentliche Arbeit machen, fällt kaum jemandem auf. Denn im Rampenlicht stehen wie so oft die digitalen Heilsbringer, die mit ihren Ideen die Welt immer nur besser machen wollen. Und solche Typen braucht das Land, sagen Experten, die sich mit Zukunfts- und Trendforschung beschäftigen.
Also für die Gesellschaft sind Visionäre extrem wichtig, weil sie uns eine Idee geben, wohin es weitergeht, wie wir uns weiterentwickeln können. Üblicherweise denken wir in unserem normalen Leben ja nicht an die Zukunft oder haben nicht eine ganz starke Idee davon, sondern wir wollen erhalten, was wir haben. Aber wir wissen, die Evolution ist keine Erhaltungseinrichtung, sondern es geht immer weiter. Und die Frage ist aber, wohin und wie? Und dafür brauchen wir die Visionäre.
Was Visionäre und ihre Teams erschaffen können, zeigt sich gerade an der Revolution der Raumfahrt. Das Unternehmen SpaceX hatte nicht nur die Vision eines wiederverwendbaren Raketenboosters, nein, sie haben ihn gebaut und schon mehrfach erfolgreich eingesetzt. Das spart der Raumfahrt Milliarden von Dollar. Hinter SpaceX steckt Elon Musk, der zweifellos umtriebigste Visionär und bekennende Workaholic, der auch gerne unter seinem Schreibtisch schläft. Der gebürtige Südafrikaner steckt auch hinter der technologisch führenden E-Fahrzeugmarke Tesla. Das derzeit angesagteste Projekt von Elon Musk ist der Hyperloop. Ab 2021 sollen Passagiere und Güter durch eine Vakuumröhre reisen mit über 1000 km/h. Von Los Angeles nach San Francisco in 35 Minuten. Eine nette Vision. Doch die Idee alleine genügt natürlich nicht. Man muss ja etwas Vorzeigbares bauen. Zunächst wurde ein medienwirksamer Hyperloop-Mini-Modelltest in der Wüste von Nevada durchgeführt. Das alleine reichte schon aus, um weltweites Interesse zu erzeugen. Nächster Schritt, ein globaler Wettbewerb. Hochschulen und Forscherteams aus aller Welt entwickelten Modelle. Gewonnen hat ein Team aus Deutschland. Der Glaube an die Hyperloop-Vision von Elon Musk hat sich in den Köpfen der Forscherteams erfolgreich eingebrannt.
Ich glaube ganz fest daran, dass das Hyperloop-Konzept Wirklichkeit wird. Ich denke, es wäre unfassbar gut, wenn man wirklich so schnell reisen könnte und die Welt wirklich näher zusammenbringen würde.
Von der Hyperloop-Vision existiert zwar nicht mehr als ein paar Modelle und Rohre in der Wüste, aber die globale Transport- und Logistikbranche ist in Ekstase geraten und träumt von der goldenen Zukunft der Rohrpost. Des Reisens.
Wenn wir von einem Visionär sprechen, dann ist es jemand, der auch einen Tatendrang hat. Der möchte auch liefern, der möchte auch tun. Das andere sind die Träumer. Und das ist auch wunderbar. Es kann auch Träumer geben. Aber der Visionär, so wie wir ihn verstehen, auch bei uns im Institut, der ist jemand, der auch tatsächlich in die Umsetzung geht. Der macht, der tut, der bastelt, der nicht aufhört, der nicht aufgibt, auch wenn er 50 Mal scheitert, 100 Mal scheitert. Ganz wesentlich, er tut was.
Deswegen hat Elon Musk schon wieder ein neues Projekt gestartet. Er will und wird Tunnel bohren lassen, in die Autos automatisch versenkt werden, um dann mit 200 Stundenkilometern entspannt durch die Röhre zu düsen. Der Tunnelbohrer dafür ist bereits schon gebaut. Es gibt auf der Welt natürlich noch viele, viele weitere Visionen und Visionäre, die die Zukunft vorausdenken und auch irgendwann viel Geld damit verdienen wollen, wenn ihre Ideen auch in die Realität umgesetzt werden.
Lesen Sie Science-Fiction-Romane? Sehen Sie Science-Fiction-Filme?
Muss man heute ja kaum mehr, oder? Also na, natürlich, also das Spannende ist eigentlich die Geschichte des Science-Fictions. Also wenn man die Bilder sieht, die wir gerade in dem Film gesehen haben, dann erinnern die mich sehr stark an die Science-Fiction-Ideen der 60er Jahre, wie man sich sozusagen vorgestellt hat. Ne, wie große Städte aussehen, fliegende Autos. Und dann natürlich die totale Erreichbarkeit von allem, die Gleichzeitigkeit von allem. Also an dieser Ästhetik hat sich relativ wenig verändert.
Da könnte man sogar Fritz Lang Metropolis nennen. 1926 so ungefähr.
Ja, ich frage deshalb, weil im Film davor haben wir ja gehört, dass wir Menschen sehr schwer in der Lage sind, über weite Kontexte hinaus zu denken und sehr clanorientiert denken. Und mir scheint, der Erfolg vom Silicon Valley ist nicht zuletzt der, von der Nähe Hollywoods Gebrauch zu machen und durch Science Fiction uns zum Mitglied des Clans zu machen. Das scheint mir so ein bisschen die Verkaufsstrategie zu sein. Und die Frage ist, funktioniert das?
Vielleicht ist das nur die halbe Geschichte. Also es ist natürlich eine ästhetisch schöne Geschichte, aber es ist ja auch interessant, dass die Digitaltechnik eine neue Form der Epistemologie, der Erkenntnis, kann man ja fast sagen, in die Welt eingeführt hat, nämlich Mustererkennung. Das heißt, das, was wir mit natürlichem Bewusstsein gar nicht sehen können, nicht nur aus Kapazitätsgründen, sondern auch einfach aus Verknüpfungsgründen, kann man mit maschineller Hilfe inzwischen sehen. Damit kann man offenbar sehr gute Geschäfte machen. Damit kann man übrigens auch sehr gut die Gesellschaft überwachen, politisch überwachen, militärisch überwachen. Man kann damit also eine ganze Menge Dinge tun, eher Gutes und eher Schlechtes. Und womöglich ist diese Technik, die ein Problem ist, ist gleichzeitig auch ein Problemlöser für die komplexen Probleme
der
Welt.
Aber genau das ist doch der Traum, der uns verkauft werden soll. Also wir haben bis jetzt in der Sendung, sagen wir mal, waren wir skeptisch so ein bisschen, was unsere Erkenntnisvermögen angeht, aber Sie beiden haben ja sehr stark dafür argumentiert zu sagen, wir haben gar keinen anderen Weg, als vernünftig zu sein und im Westen handeln wir das demokratisch aus. Jetzt kommen die Jungs aus dem Valley und sagen, wenn ihr so begrenzt seid in eurem Denken, dann delegiert das Ganze doch gleich an die Maschinen, weil die werden das viel besser machen und die werden den Ausweg finden, den ihr im Moment nicht findet.
Also in der Tat, so ein Impetus, gerade wenn ich mir die Bilder aus dem Film und auch die Worte nochmal vergegenwärtige, das Wort Heilsversprechen, glaube ich, war in Ihrem Vorspann. Es kam das Wort Glaube mehrfach vor, also durchaus auch in einem emphatischen Sinne. Es kam, diese Leute treten teilweise aus wie ein Messias, wenn sie auf die Bühne treten. Ja, das ist so dieser Gestus des Heilsbringers. Und das hat in der Tat mit einer demokratischen Aushandlung ganz, ganz wenig zu tun. Da wird etwas entrückt und vielleicht hat das auch mit dem Clan zu tun, in eine Sphäre, wo sich der Clan in einer gemeinsamen Weltanschauung irgendwie trifft, sich zurechtfindet und auch dieser Weltanschauung absolut vertraut. Ich werde da fast dann ein bisschen sauer, weil hinter diesen Visionären, das wurde ja auch von dem Trendforscher dort gesagt, da wird ja ausschließlich Positives gesehen. Beim Thema Raumfahrt fiel mir Werner von Braun ein. Er erfüllt alle Kriterien eines Visionärs, nachdem, wie das dort eingeführt wurde. Er hat seine Ideen zur Raumfahrt zwei unterschiedlichen Systemen verkauft, beide Male mit Erfolg, den Nazis und den Amerikanern. Und da würde man nicht in beiden Fällen sagen, toll, dass wir diesen Visionär hatten.
Wenn man sich jetzt mal erinnert an die Szenen, die wir gesehen haben am Beginn der Atomkraft, ne, da sind das ja ganz ähnliche Geschichten eigentlich gewesen. Ja, das steht zwar, dass man vorsichtig sein soll, aber das ist nicht gefährlich. Das heißt also, dieses Visionäre scheint irgendwie fast habituell zu diesen Geschichten dazuzugehören. Mhm. Vielleicht wissen wir inzwischen genauer, was das eigentlich bedeutet. Und die demokratische Kontrolle, übrigens auch die ökonomische und die politische Kontrolle dieser Geschichten, würde ja dann bedeuten, vielleicht aus dieser Geschichte zu lernen und andere Szenarien möglich zu machen. Also die One-Million-Dollar-Question ist, wie kann man solche Systeme politisch kontrollieren, so wie wir das mit der klassischen Industriegesellschaft auch geschafft haben. Dafür gibt es noch keine Antwort, aber das ist, glaube ich, die Frage.
Völlig richtig, das ist die Frage. Und während wir ja im Moment zum Beispiel in Europa wieder auf das Level von Nationalstaaten zurückfallen, ist doch eigentlich ziemlich klar, dass ich Unternehmen wie diese demokratisch nur steuern kann, wenn ich nicht als Nationalstaat agiere.
Ja, und da ist in der Tat, das ist ja schon oft diagnostiziert worden, einer globalen Weltwirtschaft steht keine globale politische Macht gegenüber. Und das ist ein Grundproblem. Wir hätten es eben auch schon bei dem Thema Klimawandel und Umweltprobleme diskutieren können. Und das haben wir hier genauso. Da geht dann das klassische Aushandeln, Checks and Balances, zwischen einer Wirtschaft, die sich entwickeln will, wo Geld verdient werden soll auf der einen Seite, und einer politischen Ebene, wo man über die Wahrung von Gemeinwohlinteressen und Bürgerrechten und so weiter spricht. Dieses Interplay, das geht da nicht.
Interessanterweise übrigens ein Thema, das wir seit Mitte des 19. Jahrhunderts kennen. Ne? Also seit der Industrialisierung diskutieren wir über die Frage, wie viel Eigendynamik braucht das Ökonomische, um etwas Neues zu produzieren? Wie viel Regulierung muss man politisch eigentlich haben? Die Fragen kommen uns doch vergleichsweise bekannt vor, oder?
Aber wieso das Ökonomische? Also ich bin ja ein großer Anhänger deutscher Universitäten. Und da scheint mir, das muss nicht immer ökonomisch gesteuert sein. Im Gegenteil, ich halte sogar den Trend, sozusagen nur Outsourcing, Drittmittelfinanzierungen zu machen, sprich der Industrie alle neue Innovationen zu überlassen, für problematisch.
Naja, Innovationen entstehen womöglich auch außerhalb dieser ökonomischen Sphären, aber es ist natürlich schon ein ökonomisches Interesse daran, dann da bestimmte Dinge zu verfolgen, andere nicht zu verfolgen. Ich meine, das kennen wir natürlich, und wenn man sozusagen das politisch steuert, dann muss es sozusagen auch ein politisches, ökonomisches Interesse geben, an solchen Dingen etwas dann zu machen. Mhm. Also realistischerweise muss man ja sagen, dass die ökonomische Macht gerade dieser Konzerne so groß ist, dass sie natürlich Strukturen schaffen, mit denen man dann erstmal umgehen muss.
Ja, es gibt natürlich auch einen anderen Typ von Visionär, der kam hier nicht vor, der passt auch nicht zu dieser Welt, die da gezeichnet wurde. Ich denke mal an Amartya Sen mit diesen Kleinkrediten. Mhm. Ja, das war auch eine Innovation, hat erst funktioniert, nachher nicht so gut und so weiter. Aber da steckt natürlich schon eine Vision einer Gesellschaft dahinter und hat auch eine große Kraft.
Ich gebe Ihnen völlig recht, aber das ist im Vergleich natürlich uncool. Das kann nicht fliegen, da geht es um kleine Leute, da geht es um keinen Riesenprofit, da geht es darum, Armen überhaupt irgendwie ein bisschen auf die Beine zu helfen. Das ist alles sehr uncool.
Das das erscheint uns heute so, das sagt etwas über uns selbst
richtig,
aus. Was
völlig
nehmen
richtig.
Wir als cool wahr und was ist vielleicht altbacken oder Gutmenschentum, Weltverbesserer? Das sind ja Worte, die wir gelernt haben, irgendwie negativ zu
was
verwenden.
Was ich für völlig falsch halte.
Ich übrigens auch, aber es wirkt oft so. Und das ist auch so mit diesen Visionären, auch wenn das so gesagt wird, eine Gesellschaft braucht das. Ich meine, seit wann haben wir das denn historisch betrachtet? Hinter solchen Statements ist ja oft kein historisches Bewusstsein. Mhm. Wir hatten in der Renaissance so ein paar Großgenies. Mhm. Dann gab es im 19. Jahrhundert den Geniekult um die entstehenden Naturwissenschaften und Technikwissenschaften auch. Und das wird jetzt sozusagen über die unternehmerische Seite zu diesem Typ von Visionären hochgehypt. Wer sagt uns denn, dass wir nicht in 50 Jahren vielleicht in einer Welt leben werden, wo man diesen Typ von Mensch vielleicht für gefährlich halten wird? Das wissen wir ja nicht. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit heute. Und wie die Zukunft sich entwickelt, in der Hinsicht, naja, das werden wir mal sehen.
Vielleicht muss man andere coole Geschichten erzählen, auch über diese kleinen, das kleine Beispiel gerade. Und eine coole Geschichte wäre ja, also für mich wirkt das sehr cool, sich daran zu gewöhnen, die gleiche Geschichte aus unterschiedlichen Logiken und Perspektiven zu sehen. Dann kann man zum Beispiel das Ökonomische und die Moral zusammendenken. Dann kann man bestimmte technische Fragen und zum Beispiel Gesundheitsfragen zusammendenken. Dann kann man womöglich auch so etwas wie Wachstum zusammendenken mit Nachhaltigkeit. Ja. Sie haben das Beispiel ja vorhin genannt. Und ich glaube, solche Rekombinationen muss man vornehmen, die ungewohnt sind. Das halte ich ehrlich gesagt für cooler, als den Spruch zu sagen, dass wir Visionen brauchen, wozu ja Helmut Schmidt schon das Wichtigste gesagt hat.
Ich gebe Ihnen da völlig recht und damit landen wir ein bisschen bei dem Thema, dass uns die Geschichten für diese anderen zunächst mal wenig cool erscheinenden Dinge eigentlich fehlen. Wir müssen sie also erfinden. Zentral für das Problem mit der Zukunft gut, also nachhaltig umgehen zu können, ist ja die Frage, wie wir die Komplexität und die Risiken in unserem Leben einschätzen und dann Entwicklungen auch steuern können. Leider zeigen psychologische Untersuchungen immer wieder, wie wenig wir fähig sind, langfristig mit Komplexität umzugehen, vor allem wenn sie sehr dynamisch ist. Die Zeiträume, mit denen unsere Fantasie und Vorstellungskraft verlässlich mit sehr komplexen Systemen arbeiten kann, umfasst selten mehr als 2 Wochen. Ein Heer von Beratern, Psychologen, Politikern, Esoterikern rät daher ganz einfach dazu, nur bitte positiv zu denken. Wenn du positiv denkst, dann wird auch deine Zukunft positiv. Denkst du?
Die Macht des positiven Denkens ist unwiderstehlich. Seit Jahrzehnten wird uns eingeredet, alles sei machbar, wenn wir die Zukunft mit Optimismus betrachten. Der Erfolg jedes Einzelnen, der Erfolg von Unternehmen und ganzen Volkswirtschaften hänge von unseren positiven Zukunftsvisionen ab. Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Psychologin Gabriele Oettingen hat in Studien das Gegenteil herausgefunden. Je positiver Menschen über die Zukunft fantasieren, desto weniger Erfolg haben sie. Warum ist das so?
Wir haben in experimentellen Studien dann gesehen, dass positive Zukunftsgedanken dazu führen, dass die Leute sich schon angekommen fühlen, dass die Leute sich schon am Ziel fühlen, schon die Erfolge im Geist auskosten und sich dadurch entspannen. Also die Energie geht runter. Das kann man messen durch Blutdruck oder man kann es messen durch subjektive Gefühle der Energie. Die Energie geht runter und das ist genau die Energie, die man braucht, um komplexe Ziele zu erreichen.
Wer jedoch den Blick nur auf Probleme wirft, auf Hindernisse, die einer Wunscherfüllung im Weg stehen, kommt auch nicht weiter. Oettingen entwickelte deshalb eine Methode, die Zukunftsvision und Realität miteinander verbindet. Sie nennt diese Methode WOOP. WOOP setzt sich aus 4 Schritten zusammen. Wish ist mein Wunsch. Was will ich? Outcome ist das Ergebnis. Ich stelle mir vor, wie sich die Erfüllung meines Wunsches anfühlt. Obstacle ist das Hindernis in der Realität. Was hält mich innerlich ab? Aufgrund der ersten 3 Schritte formuliere ich dann einen Plan. Wenn das Hindernis X auftaucht, dann werde ich die Maßnahme Y ergreifen.
Wenn man diesen Blick auf beides richtet, die Zukunft und die Realität, dann wird einem klar, was man wirklich will und was man wirklich kann. Und man wird dann auch in Richtung Zukunft aktiv handeln. Wenn die Hindernisse überwindbar sind, wenn sie nicht überwindbar sind, wird man dann aber mit gutem Gewissen auch den Wunsch entweder angleichen oder auf einen besseren Zeitpunkt verschieben oder auch fallen lassen.
Das bewusste Kontrastieren von Wunsch und Realität und die Wenn-Dann-Pläne sind bewusste Imaginationstechniken, die auch nicht bewusste Prozesse anstoßen können. Erst diese nicht bewussten Prozesse führen allmählich zu einer Verhaltensänderung. Diese Technik kann auf jeden Wunsch, auf jeden Zukunftstraum angewendet werden. Ein Wunsch kann sich auf die eigene Person beziehen, aber auch auf die Familie, auf eine Firma, auf ein Land. Gruppen können auch gemeinsam Ziele wuppen und Hindernisse überwinden. Aber wie kann man mit Zukunftsängsten umgehen, mit apokalyptischen Visionen von Umweltzerstörung oder Finanzkrisen?
Wir haben auch Forschung gemacht, inwieweit man sich diese negativen Zukunftsvorstellungen so zu eigen machen kann, dass man die Angst verliert und konstruktiv trotzdem weiterhandeln kann. Also wichtig ist, dass man dann, in dem Fall würde man Wut dafür einsetzen, zu sehen, was ist denn wirklich eine Vorstellung, die so berechtigt ist, dass man dann handeln muss und dass man wirklich anfangen muss zu handeln, das zu vermeiden. Oder ist es eine hysterische Angst, die man überwinden muss. Und auch dafür kann man mentale Kontrastierung nutzen.
Jeder kann das Wuppen lernen. Und das Beste daran ist, man braucht dazu keinen teuren Coach. Die Informationen sind im Internet frei verfügbar. Die Imaginationstechnik Wupp beansprucht vor allem Zeit und Ruhe. Dann lassen sich Wünsche besser entwickeln. Denn für das menschliche Leben sind Zukunftsvisionen unverzichtbar.
Also eine Möglichkeit voranzukommen, ich meine, wir sind uns wahrscheinlich alle hier relativ klar darüber, dass wir jetzt die Menschheit nicht retten werden und auch den Vorschlag, den einen nicht haben, zumal wir ja gesagt haben, wenn, dann gibt's mehrere. Aber trotzdem, in welche Richtung läuft's denn? Was ist Ihre Vorstellung?
Also zunächst einmal bin ich kein Prophet und halte mich da meistens zurück mit solchen Aussagen. Was ich an dem Film, an der Botschaft sehr angenehm fand, war die Unaufgeregtheit. Mhm. Es ist ja dieses Vier-Schritte-Schema eigentlich, sagen wir mal, nichts Besonderes. Wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt und überlegt, Klar. Wie würde man denn, da kommt man auf so etwas. Und nicht umsonst steht das in der Handlungstheorie, wahrscheinlich steht es schon bei Aristoteles und so weiter, mit anderen Worten. Diese Unaufgeregtheit, und die, finde ich, ist eine wichtige Botschaft, die Aufgeregtheit mit solchen Zukünften in beide Richtungen.
Also Hysterie.
Hysterie, genauso wie Heilserwartung, die kann uns nicht helfen, mit der Komplexität, die wir ja nun in der Tat bewältigen müssen, ordentlich umzugehen.
Ist nicht dann, wenn Sie haben das Stichwort ja geliefert mit der Komplexität, ist nicht wirklich eine klare Schlussfolgerung, die man nicht nur nach dieser Sendung, sondern auch mit der Beschäftigung mit diesen Sachen ziehen muss, dass wir zum Beispiel in Schulen einfach besser lernen müssen, mit Komplexität umzugehen, komplexe Systeme zu verstehen, weil die eben anders funktionieren als einfache lineare Input-Output-Maschinen.
Ja, ich fürchte, dass unser Denken auf wahrscheinlich die meisten unserer Schulbücher, auch die Textbücher in den Universitäten, die Denkungsart vielleicht auch des Milieus, in dem wir leben, viel zu kausalistisch ist. Also kausalistisch würde heißen, wenn du dies tust, dann passiert jenes. Und daran hält sich ja fast gar nichts mehr. Und interessanterweise heißt es jetzt nicht, denk nicht mehr kausalistisch, dann sind alle Probleme gelöst. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt sehr viele Kausalitäten und eindeutige Zusammenhänge. Viel interessanter ist die Frage, dass man über so einen Begriff, Sie haben Aristoteles gerade erwähnt, ne? Also neben der Kausalität gibt es die Wechselwirkung, also in der Kategorientafel. Was heißt es eigentlich, dass sich Prozesse aufschaukeln? Vielleicht muss man Leuten tatsächlich beibringen, dass es solche Formen von Dynamiken gibt. Also Sie haben gerade gesagt, wir werden natürlich nicht die eine Lösung finden, aber vielleicht kann man schon so etwas formulieren heutzutage wie eine neue Denkungsart, die gar nicht so neu ist, aber die man vielleicht stärker machen muss, wie man mit komplexen Problemen umgeht. Wechselwirkung wäre eines. Perspektivendifferenz wäre ein anderes. Die Bereitschaft zur Übersetzung wäre ein weiteres. Oder auch anzuerkennen, dass andere auch Interessen haben, nicht nur ich selbst. Das vergessen wir ja bisweilen, dass auch andere Interessen womöglich legitim sein
können. Und auch zwischen denen wieder zu übersetzen und zu vermitteln. Mhm. Wenn man das nochmal weiter übersetzt, heißt das zum Beispiel eine größere Aufmerksamkeit für Wechselwirkungen, haben Sie gesagt, für gegenseitige Beeinflussung zum Beispiel und damit auch für Veränderungen von Zuständen.
Ja, ich meine, es entstehen doch in der Gesellschaft Orte, an denen sowas passiert. Also ich habe mich zum Beispiel ein bisschen beschäftigt mit Ethikgremien, ja, also in denen ja viel weniger Ethik stattfindet als ein Raum, in dem Experten zu bestimmten Gebieten zusammenkommen und feststellen, dass sie andere Sätze sagen, als wenn sie das immer nur vor den eigenen Leuten sagen. Also der Deutsche Ethikrat ist so ein Beispiel. Da geht es gar nicht darum, dass jemand mit einem philosophischen, ethischen Algorithmus hinkommt, sondern da geht es darum, dass etwa ein Hirnforscher anderen Biomedizinern irgendwie was erklären muss und über diese Erklärung schon ein anderer Satz entsteht als den, den er vorher sich vorgenommen hatte. Das mag etwas idealistisch klingen, aber ich glaube, an diesen Orten, da ereignen sich Dinge, an denen man sozusagen feststellen kann, dass das Denken zwischen den Köpfen stattfindet und zwar nicht im Sinne einer starken Konsentierung oder im Sinne einer einheitlichen Lösung, sondern eines, wir nennen das in der Soziologie ein Role-Taking, also rauszukriegen, wenn ich jetzt als Hirnforscher zu einer bestimmten Erkenntnis komme, muss ich auch eine Vorstellung davon haben, wie das aus der Perspektive eines Palliativmediziners, um so ein Beispiel zu nennen, eigentlich ankommt. Und das kann man durchaus übertragen auf sehr unterschiedliche Bereiche. Die Think Tank-Bewegung hat so etwas Ähnliches mal versucht. Das sind alles keine Dinge, die man von jetzt auf gleich erfinden muss, über die man aber, an der Stelle waren wir ja schon mal, vielleicht coolere Geschichten erzählen muss, festzustellen, dass wir aus diesem kausalistischen Denken tatsächlich raus müssen. Dummerweise sagen das sehr viele oftmals hört sich das dann an, als sei das nur so eine Formel, aber das muss man in Praxis umsetzen und ich glaube, das geht.
Da halte ich mal eine These, die mir gerade so beim Zuhören gekommen ist.
Was ja fast der Beweis für das ist, was ich gerade behauptet habe.
Es funktioniert auch.
Ja, es hat eine Resonanz erzeugt. Die Frage ist ja, wie sind wir in dieses kausalistische Denken reingekommen? Einiges von dem, was Sie gerade gesagt haben, wo wir hin müssten, also die anderen in ihren eigenen Interessen zu erkennen, anzuerkennen und so weiter. Ich meine, das sind ja Themen, worum sich schon die alten Religionen letztlich bemüht haben. Sind wir vielleicht durch das 19. Jahrhundert, den Siegeszug einer mechanischen Physik und den Erfolg, den technischen Erfolg, der auch dann mit diesem Denken gelungen ist, sichtbar gelungen ist, sind wir da sozusagen vielleicht in diese Richtung so auf eine schiefe Ebene sozusagen reingerutscht?
Ich nehme das gerne auf mit der Religion, würde das aber nur gerne erweitern und sagen, ja, aber Sie müssen bitte auch die Künste zum Beispiel mit dazu nehmen. Denn wenn es darum geht, andere Geschichten zu erzählen, das ist ja nur eine klassische Aufgabe von Literatur, nicht nur von Science-Fiction-Literatur, aber von Literatur überhaupt, weil die mir hilft, in andere Menschen und ihre Lebenswelten einzusteigen.
Also Kunst zeigt uns immer andere Versionen dessen, was es schon gibt. Also das ist ja genau der Hinweis auf was Religionen zum Teil auch tun. Und der Erfolg natürlich des kausalistischen und des mechanischen Denkens war ja nun tatsächlich ein Erfolg. Also man muss das evolutionstheoretisch sehen, es setzen sich die Dinge durch, die sich wirklich bewähren. Und die haben sich ja bewährt. Also man muss ja vielleicht auch bei all den negativen Geschichten, die wir über die Menschheitsentwicklung sagen, auch sagen, es ist ja doch, wenn wir das mal so naiv sagen darf, vieles besser geworden. Die Lebenserwartung steigt. Wir sterben gesünder, auch wenn sich das zynisch anhört. Naja, ich meine, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch selbst weltweit kann man sagen, wir haben eine riesige soziale Ungleichheit auf der Welt, aber inzwischen Standards, über die man vor ein, zwei Generationen noch nicht mal wagte nachzudenken. Also es ist ja durchaus so, dass diese Lernprozesse wie in Evolutionsprozessen eben auch unmerklich stattfinden. Und vielleicht muss man die sozusagen wie ein Trüffelschwein suchen und daraus dann Modellprojekte machen. Und
zu Ihrem Punkt mit der Literatur, da passt ganz gut, dass wir in der Technikfolgenabschätzung und verwandten Bereichen in den letzten 10 Jahren Zukünfte auch sehr stark als Narrative verstehen und dann einen so hermeneutischen Blick darauf werfen und gar nicht mehr fragen, was sagen diese Zukünfte über das Jahr 2030, sondern was sagen sie über uns, genau.
Ja. Das fand ich, ich hoffe, ich finde das gerade, das fand ich einen guten, sehr guten Gedanken von Ihnen, den Sie im Buch formuliert haben, dass wir, wenn wir uns mit Fiktionen beschäftigen, wir uns nicht mit der Zukunft beschäftigen, sondern eigentlich mit dem, was jetzt im Moment ist und was wir haben wollen. Das ist ja das, was Sie gesagt haben.
Die Zukünfte, die wir machen, sind ein Spiegelbild unserer Gegenwart, unserer Problemdiagnosen wie auch unserer Hoffnungen.
Gilt für die Vergangenheit übrigens auch. Ja. Ne? Wir können sehr unterschiedliche Geschichten über die Vergangenheit erzählen, womit wir wieder dabei sind, dass die Dinge eben in der Gegenwart stattfinden.
Und ich freue mich ja, dass Sie zum Schluss, auch wenn die Filme vielleicht so ein bisschen leicht depressiven Einschlag hatten, gesagt haben, es gibt Dinge, die sind besser geworden und es gibt tatsächlich auch, das traut man sich ja fast nicht mehr zu sagen, sowas wie Fortschritt. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Das war's für heute bei Skobel, meine Damen und Herren. Sie finden wie immer weitere Informationen, zum Beispiel Buchbesprechungen, auf unserer Internetseite dreisat.de/skobel. Schon die Gegenwart, insbesondere aber die Planung der Zukunft, verlangt von uns, viel Fantasie zu entwickeln. Nur so können wir den neuen Herausforderungen begegnen, insbesondere denen, die noch unausdenkbar sind. Aber der Möglichkeitssinn ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen müssen wir einen mindestens ebenso guten Wirklichkeitssinn entwickeln, Gespür für Genauigkeit und Realität. Und erst wenn wir beides zusammenbringen, haben wir eine Chance, dem, was auf uns zukommt, zu begegnen und uns selbst, unsere Gefühle und Interessen, aber auch die Komplexität der Welt zu verstehen, statt vor ihr zu kapitulieren. In diesem Sinn wünsche ich uns allen, uns, wir, ein gutes und vor allem immer besseres Gelingen. Und tschüss.